Ja, Juicy Beats mit feine Sahne Fischfilet, beziehungsweise dem Max, du spielst Trompete, richtig?
Ganz genau. Moin, moin, hallo.
Ja, euer Album ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr raus und die Tour läuft ja auch ziemlich gut, würde ich sagen. Ist das eure von der Erfahrung her größte, beste, schönste Tour?
Also auf jeden Fall, mit Abstand, ne? Also sowohl von der Größe als auch von der Erfahrung her, von den Live-Shows her, das ist wirklich schon, da bekommt man eine ganze Menge zurück von den Leuten auch. Und ich meine, wir haben im Frühjahr eine Tour gespielt, die fast komplett ausverkauft war. Jetzt haben wir die Festivals, die richtig geil sind. Jetzt haben wir nochmal eine neue Tour angekündigt im November und Dezember, wo wir auch nochmal richtig rumkommen. Also das ganze Jahr ist gerade so vollgepackt und wir sind einfach nur mega dankbar, dass es so läuft und dass wir das alles erleben dürfen. Hätte man sich auf jeden Fall nicht so richtig träumen lassen.
Nicht so richtig träumen lassen, ist quasi das nächste Thema. Ja, ihr habt ja tatsächlich in die Charts geschafft mit eurem letzten Album. Überhaupt jemals dran gedacht, für möglich gehalten, dass das mal klappen könnte?
Ach, ich muss ehrlich sagen, in letzter Zeit habe ich da eigentlich gar nichts drauf gegeben. Also weil es für mich keine Zielsetzung ist oder es ist auch keine Auszeichnung oder kein Prädikat, ob jetzt irgendwie eine Musik gut oder schlecht ist oder sowas. Aber insgeheim, also was heißt insgeheim? Wir freuen uns natürlich trotzdem. Auch über kommerziellen Erfolg nehmen wir das natürlich mit und freuen natürlich auch, dass die Musik den Leuten einfach auch gefällt und dass es bei den Leuten ankommt. Das ist nämlich auf jeden Fall das Allerwichtigste, worauf es ankommt. Und wenn sich das halt auch in den Verkaufszahlen widerspiegelt, weil um nichts anderes geht es in den Charts, dann ist das halt so.
Ja, du sagst gerade, dass es den Leuten gefällt. Eure Musik wird gekauft, ihr seid super erfolgreich auf der Tour. Allerdings geht das gesellschaftliche Klima ja in eine Richtung, die ja eher nicht der Band entspricht. Also ja, Rechtspopulismus, Faschismus sind auf dem Vormarsch. Thorsohn hat mir dazu gesagt, für ihn ist, also Thorsohn von Egotronic hatte mir gesagt, dass für ihn nur noch darum geht, wann er das Land verlässt. Und auch ihr habt ja die Zeile in einem Song drin, ja, wie hält man Lawinen auf? Allerdings Land verlassen ist eher nicht euer Konzept. Ihr tourt ja durch die hinterletzte Provinz, um den paar coolen Leuten da noch so ein bisschen Empowerment zu geben. Was ist da eure Motivation hinter?
Du hast es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also einfach abzuhauen ist keine Option für uns. Also ist auch okay, wenn Leute das gesellschaftliche Klima auch so empfinden. Und natürlich auch, spricht es einfach auch Bände, was für ein Bedrohungsszenario da einfach auch aufgebaut zu sein scheint. Aber für uns ist das keine Option. Und ich glaube einfach, dass es vielleicht auch erst der übernächste Schritt wäre, dass es jetzt nicht darauf ankommt, irgendwie das Land zu verlassen, sondern dass es eher darum geht, halt die coolen Leute zu supporten. Wir erzählen seit 10 Jahren, dass es halt rechte Tendenzen gibt. Wir kommen aus einer sehr strukturschwachen Region und da hat man einfach mit Nazis die ganze Zeit zu tun gehabt. Da wusste man, wovon man erzählt. Und jetzt hat es sich halt auch auf einem parlamentarischen Weg wiedergespiegelt. Die AfD sitzt mit über 21% als zweitstärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern im Landtag. Und das spiegelt sich halt auch in den Köpfen von den Leuten wider. Was du 2008 noch nicht sagen durftest, wofür die NPD gerügt wurde, ist jetzt salonfähig. Die AfD labert das hoch und runter. Also ich frage mich dann manchmal schon, wo soll das hinführen? Was ist in 10 Jahren sozusagen? Wo befindet man sich dann? Und diese Ohnmacht, wie hält man Lawinen auf, kommt dann natürlich auch total durch. Ne? Was soll man dagegen überhaupt machen als Einzelperson? Und ich glaube, dass es halt auch ganz wichtig ist, nicht diesen individualistischen Charakter irgendwie zu haben, sondern dass man sich halt einfach mit Leuten zusammentun muss. Und dabei geht es halt natürlich in dieser noch nicht komplett im Arsch-Kampagne, die wir hatten, so ein Solidaritätsgedanke, dass man halt zusammen versucht, was Geiles auf die Beine zu stellen.
Kommt da von euch in nächster Zeit auch noch was? Also, du hast ja gesagt, neue Tour. Sind da auch wieder so Gigs geplant, die jetzt halt ja, andere Bands so in der Form nicht machen würden?
Ja, na klar. Also wir haben die ersten vier Shows, ne, vier Shows, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube vier sind's, in kleinen Städten wie Plauen, ich weiß gar nicht, was da gerade noch drin ist. Auf jeden Fall in der sächsischen Provinz ganz viele kleine Städte, die sonst, glaube ich, nicht so von Kultur gesegnet sind, sag ich mal. Und da ist es für uns natürlich trotzdem ein Anliegen, gerade auch in diese Region zu kommen, weil wir selbst wissen, wie es ist, da aufzuwachsen und nichts geboten zu bekommen. Und dann mag es vielleicht irgendwer mag sagen, oh, das lohnt sich nicht finanziell und oh, ihr könnt nicht auf einer Produktion große und kleine Läden spielen, aber das ist uns dann halt scheißegal, weil wir das für wichtig halten.
Im Rahmen dessen habt ihr in letzter Zeit auch den Doku-Film gezeigt, Wildes Herz. Macht ihr das, also ist das jetzt auch geplant, dass ihr es das öfter macht? Also erst den Film vorführen und dann auftreten oder so?
Nee, das ist so nicht in der Mache. Wir haben jetzt in Jam nächste Woche bei unserem eigenen Festival, quasi da, wo wir herkommen, das Wasted in Jam Festival. Und da ist es das erste Mal so, dass der Kinofilm vorab in einem extra erbauten Open-Air-Kino gezeigt wird. Und das ist aber schon eine Besonderheit für das Festival tatsächlich. Sonst ist der Film so ein bisschen unabhängig von unserem Touralltag, weil er ja auch in den Kinos läuft und so. Und klar gab es diese Promo-Wochen, wo wir auch immer mal wieder waren und Monchi vor allem war. Aber das ist jetzt für die Tour noch nicht im Gespräch, dass wir das durchziehen.
Du hast gerade gesagt, oft war halt nur Monchi da. Das ist auch so ein bisschen der Eindruck von der Doku, dass es halt eher eine Monchi-Doku ist als eine feine Sahne-Doku, oder?
Also ich finde, dass Feine Sahne trotzdem noch einen hohen Charakter, also einen hohen Stellenwert in der Doku hat, weil Monchi nicht ohne Feine Sahne Fischfilet existieren würde und Feine Sahne Fischfilet nicht ohne Monchi. Also das ist quasi Feine Sahne Fischfilet. Und natürlich, ich glaube, dass es dramaturgisch einfach Sinn macht, diesen Film so aufzuziehen, dass er sich an Monchis Person quasi so entlangzieht und so diesen roten Faden hat, weil er natürlich auch vor der Kamera einfach unglaublich gut funktioniert, wo wir alle meist weniger Bock drauf haben, wo wir uns denken, oh, jetzt nerv nicht rum oder so. Und er dann natürlich total drin aufgeht und dann halt entsprechend auch diese Offenheit hat, die das mitbringt. Und das ist einfach, dieser Film funktioniert so richtig gut. Ich glaube, sie hatten mehrere Schnitte und haben sich dann für diesen entschieden. Monchi hat natürlich eine exponierte Rolle, aber die hat er nun mal einfach auch, weil er der Frontmann ist. So.
Ja, wie du hast gerade gesagt, mehrere Schnitte. Hattet ihr als Band, wurdet ihr gefragt, was da rein soll, oder hattet ihr überhaupt Mitspracherecht? Oder ist der Film wirklich ein objektiver Blick auf die Band aus der Sicht von dem Regisseur? Oder hattet ihr da wirklich, waren da Sachen drin, wo ihr gesagt habt, nein, das wollen wir nicht haben, oder das zeigt ein falsches Bild von uns?
Also ganz klares Nein, wir hatten kein Mitspracherecht. Charlie Hübner, der Regisseur von der Doku, hat uns das von Anfang an so gesagt. Er meinte, ey, ich hab Bock, was mit euch zu machen, aber es ist halt nicht so, dass ihr daran rumschrauben dürft. Ich habe keinen Bock und wir haben auch gesagt, dass wir keinen Bock drauf haben, dass es einfach so ein plumper Promo-Film wird. Einfach so ein, oh ja, der um die Band gebaut sozusagen und dass es dem irgendwie so einen Push gibt oder so. Das sollte es nie sein. Es sollte so eine Dokumentation sein von Initiativen, die wir abseits von dem ganzen Musikbusiness, was wir irgendwie sonst zu machen, noch auf die Beine stellen und was wir irgendwie so aus Eigeninitiative, DIY-Verhalten an den Tag legen. Und da ist es, also genau, Punkt.
Punkt. Ihr werdet ja jetzt wieder durch kleinere Dörfer und Städte ziehen. Ihr wart tatsächlich auch mal in Bielefeld vor langer, langer Zeit, wenn man
Im
jetzt.
AJZ, meinst du?
Genau, ich wollte jetzt
Was
an den
ist da los?
legendären Auftritt im AJZ zu sprechen kommen. Ich glaube, da sind alle Geschichten schon zu erzählt, alle Versionen ausgetauscht. Allerdings macht es so ein bisschen den Eindruck, dass ihr seitdem um Bielefeld einen großen Bogen macht. Ist das nur subjektiv oder würdet ihr jederzeit wiederkommen?
Also ganz so stimmt's nicht. Kommst du aus Bielefeld? Aus der Region? Ach, deswegen fragst du auch. Ihr seid aus
Also,
Bielefeld.
herzlich mal zu neun, das Campusradio in Bielefeld.
Okay. Da muss ich aufpassen, was ich sag. Nein, tatsächlich ist es nicht so, wir machen keinen Bogen. Wir haben danach sogar wieder, als wir mit Casper irgendwann mal bei
Ja.
diesem Zurück-zu-Hause-Festival, da waren wir einmal wieder in Bielefeld und da ist diese AJZ-Story auch hochgekommen, als wir ein Konzert abgebrochen, unterbrochen. Ja, haben wir weitergespielt? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr genau.
Ist so?
Ja, Olaf war auf jeden Fall oberkörperfrei und es kamen Leute auf die Bühne und ich glaube, wir haben dann gesagt, dass wir wirklich aufhören. Dann gab es einen Indie-Media-Artikel darüber, dass Olaf oberkörperfrei gespielt hatte, was er immer tut am Schlagzeug. Oder wie war es aus deiner Sicht?
Also, wie gesagt, euer Schlagzeuger hat halt oben ohne gespielt und irgendwann kamen Leute vom AJZ irgendwie auf die Bühne und meinten, es geht natürlich gar nicht, dass ein Mann hier oberkörperfrei ist, dass es
Dass man angucken kann
Sexismus,
oder so.
beziehungsweise es wäre verboten da überhaupt. Und dann gab es halt, ja, einen Riesenkrawall drum in die Mediaartikel, die bürgerliche Presse griff es auf und es wurde viel, viel größer, als es eigentlich gewesen ist.
Ganz genau. Also das ist bei mir auch hängen geblieben, viel größer, als es eigentlich gewesen ist. Und es ist tatsächlich jetzt auch wirklich schon so lange her, dass es liegt, glaube ich, eher daran, dass diese AJZs für uns immer schwieriger werden. Beziehungsweise wir haben es vor dem Album in der Release-Woche gemacht, in so kleinen Städten wie früher zu spielen und haben dann teilweise, also ich weiß noch, in Königs Wusterhausen haben wir, glaube ich, dreimal gespielt am selben Abend. Immer eine halbe 35 Minuten, also halbe Stunde 35 Minuten Setlisten, weil einfach so viele Leute da waren, dass einfach sonst mega viele Leute enttäuscht gewesen wären. Und dann mussten wir wirklich so das Publikum auswechseln und haben gesagt, ey, wäre es für euch okay, wenn wir den anderen Riesenteil, der noch draußen steht, auch noch ermöglichen, das Konzert zu sehen und einfach nach einer halben Stunde das Publikum austauschen und ihr rausgeht und die anderen reingehen. Und alle haben gesagt, jo, ist okay für uns. Und dadurch, also man stößt dann natürlich auch so an Kapazitätsgrenzen und ich glaube, daran liegt es einfach.
Und eure ungewöhnlichen Konzerte erinnern ja auch so ein bisschen daran, was die Toten Hosen immer noch machen, ne? So kleine Wohnzimmerkonzerte oder halt auch mal umsonst und draußen irgendwo in der Pampa spielen. Und ihr durftet ja jetzt vor kurzem auch ein paar Konzerte für die Hosen als Vorband spielen. Macht euch das stolz, dass quasi ja mit die größte Punkband des Landes euch als Vorgruppe haben will? Ja, sehen die euch ein bisschen als ihre Enkel an? Sie werden ja auch immer älter.
Also ohne Zweifel, da sind wir mega froh drüber, dass wir das machen dürfen. Das ist, also ich bin da, ist ja auch kein Geheimnis, dass wir große Fans von den Hosen sind. Also das sind wirklich so meine Kindheitserfahrungen. Auch wenn ich mich damals immer, ich weiß noch, dass ich in der 7. Klasse hatte ich so ein Ärzte-Schweißband und ein Toten-Hosen-Shirt an. Und dann kam ein 8-Klässler zu mir und meinte, ey, du musst dich wirklich entscheiden. Beides geht nicht zusammen so. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich gewählt habe. Ich glaube insgeheim die Ärzte oder so. Aber die Hosen haben auf jeden Fall immer einen großen Anteil in meinem Leben ausgemacht. Und dann ist es natürlich mega, also dann ist es einfach krass, mit denen zusammenzuspielen. Auch, dass sie uns jetzt auf ihre Abschlusskonzerte mitnehmen, von ihrer Sommertour, von der Festivaltour, ist eine riesengroße Ehre. Da sind wir mega dankbar für. Und die sind einfach auch so entspannte Typen. Man merkt da wirklich so, dass die einfach grundlegend cool sind. Also auch, die hätten es ja überhaupt nicht mehr nötig, irgendwie überhaupt noch was zu spielen, aber bringen einfach so viel mit und sind so entspannt dabei die ganze Zeit. Das macht wirklich, wirklich viel Spaß bei denen. Und genau, jetzt dieses Jahr spielen wir noch ein paar Mal mit denen und da freue ich mich auch richtig drauf. Unter anderem Ferropolis ist noch dabei, Düsseldorf ist irgendwie nochmal dabei und so, ich glaube, insgesamt 7 Konzerte oder so kommen da nochmal.
Ist das eigentlich auch so, dass ihr da mit den Hosen vielleicht auch beim Schreiben ein bisschen kooperiert? Also zum Beispiel hat Materia ja quasi das vorletzte Hosenalbum quasi mit Campino alleine geschrieben. Hat bei euch Campino auch schon ein bisschen was mitgeschrieben oder habt ihr was bei den Hosen mitgeschrieben oder wie läuft das?
Nein, weder noch. Also ich weiß auch, dass Martin und Campino immer sehr viel zusammen machen. Die sind ja auch dicke Homies und so und Texten. Also ich finde die beide auch als Songwriter richtig geil. Und dann macht es ja auch Sinn, dass sie sich irgendwie zusammentun. Tatsächlich haben wir aber gar keine anderen außer externen Leute irgendwie dazu. Also auch keinen Produzenten oder sonst wen, der uns irgendwie die Texte schreibt. Da sind wir, glaube ich, zu sehr DIY-lastig angelegt. Da hätten wir gar keinen Bock drauf.
Und aber wer ist denn überhaupt für die Texte zuständig? Macht ihr das alle zusammen quasi gleichberechtigt? Oder in manchen Texten ist es halt schon irgendwie so, dass es halt Monchis Rolle eingenommen wird, ne? So, ist es dann auch so, dass diese Songs dann quasi nur Monchi schreibt oder schreibt ihr die trotzdem zusammen?
Also Monchi schreibt tatsächlich einige Texte, längst nicht alle. Christoph schreibt auch sehr viel. Viele Hits sind auch von Christoph, unserem Gitarristen. Und aber es ist selten so, dass ein Text, der von einem der beiden kommt, irgendwie 1:1 übersetzt wird oder 1:1 quasi dann von der Band abgesegnet wird, sondern es sind immer noch mal so ein paar Details, wo dann alle irgendwie dran feilen und wo sich alle irgendwie auf was einigen, wenn es so um Wortwahl geht. Und da findet man dann noch ein paar Diskussionen, eigentlich immer die goldene Mitte für alle.
Wir hatten ja eben über die Toten Hosen gesprochen und es gibt ja noch so ein paar größere Punkbands in Deutschland, ne? Die Ärzte, die jetzt auch nächstes Jahr mal wieder anfangen, da gibt's noch die Donuts und Beatsteaks, aber ja, dann kommt auch irgendwie so von größenmäßig ganz lange nichts mehr, bis ihr jetzt halt vor ein paar Jahren oder quasi jetzt groß geworden seid. Ist das so ein bisschen, ist Punk halt wirklich tot oder woran liegt das, dass es halt nur diese in Anführungszeichen überalterten großen Punkbands in Deutschland gibt?
Also wenn du jetzt Punk als Musikrichtung meinst, es ist natürlich schwierig, da so eine Analyse. Ich weiß nicht, wie es früher war, ob es da wirklich mehr Bands gab, die aus dem Boden gesprochen sind. So an kleineren Punkbands gibt es ja wirklich noch viel. So, wenn man jetzt mal so die gesamte Bundesrepublik irgendwie anschaut, dann findet man schon echt noch viel. Aber ich glaube einfach, dass es halt auch so ein bisschen daran liegt, dass es in der Jugendkultur nicht mehr so cool ist oder so, ne? Oder dass es vielmehr gar nicht mehr so eine richtige Jugendkultur gibt.
Das hast du ja eben auch gesagt, ne? Du hast in der 7. Klasse, bist mit Hosen-T-Shirt und Ärzte-Schweißband rumgelaufen. Ne? Heutzutage wäre das ein Kraftklub-Shirt und ein Casper-Schweißband oder so ungefähr, weil Hip-Hop im Moment einfach viel größer ist. Also zu unserer Zeit, Anführungszeichen, war halt Punk das geile Ding und heute ist es halt eine andere Musikrichtung, oder?
Ja, was ja auch komplett normal ist. Ich glaube, es wäre auch langweilig, wenn es jahrelang einfach immer die gleiche Musik gibt, die angesagt ist. Gerade ist es natürlich Hip-Hop. Mal gucken, was es in 3 bis 4, 5 Jahren ist, dann ist es bestimmt wieder was anderes. Aber ich glaube halt immer noch, dass man in so einem Rock-Spektrum tatsächlich so ein bisschen zeitlos unterwegs ist und dass das sich auch einfach ein paar Jahre halten wird. Also von Tod kann man da wirklich nicht reden. Ich glaube, das existiert jetzt. Es gibt einfach auch genügend Leute, die Musik hören. Es gibt genügend unterschiedliche Geschmäcker und da muss man nicht denken, dass irgendwas ausstirbt oder sowas.
Ja, es geht jetzt auch weniger ums Aussterben, sondern eher um wirklich große Bands, die halt auch wirklich Mainstream-Festival-Shows und so weiter. Und da muss man ja schon sagen, dass ihr so die einzige Band in den letzten 5 Jahren vielleicht gewesen ist, die halt so aus dem Punk-Segment halt immer größer geworden ist, sodass es diesen klassischen Werdegang irgendwie bei Punk-Bands einfach gar nicht mehr gibt.
Also ich glaube, vor uns waren die Broilers auf jeden Fall noch, die ähnlich hochgekommen sind, also auch lange schon gespielt hatten, bevor sie irgendwie so Mainstream geworden sind oder so. Aber ja, insgesamt stimmt das schon. Na klar, gibt's nicht so viele Bands, die da irgendwie hochkommen können oder so. Ja, schade. Ich würde gerne mehr Punk-Bands haben. Ich muss ja auf den Ami-Punk umweichen. Da gibt's ja nochmal ein paar Bands zum Glück.